HR2 Kultur. Kontrovers.
Mit Florian Schwinn, guten Tag. Es sollte ein großartiger Propagandaerfolg für China werden, Olympiade im bevölkerungsreichsten Land der Erde und ein Fackellauf um die ganze Welt. Eine Olympiade der Superlative. Und das wird wohl auch so werden. Bloß, dass die Superlative etwas andere sind, als sich das der Eigentümer der Olympiade, also das IOC, und die Ausrichter, also die Chinesen und vor allem auch die Sponsoren, die jetzt zittern aus der Wirtschaft, vorgestellt haben. Denn noch nie war, seit dem westlichen Boykott der Olympischen Spiele in Moskau 1980, eine Olympiade so politisch aufgeladen wie die Spiele in Peking. Die waren von Anfang an ein Politikum. Schon die Vergabe der Spiele in den Einparteienstaat China widerspricht eigentlich der Satzung des Internationalen Olympischen Komitees. Darin steht nämlich, dass das IOC sich, Zitat, jedem Missbrauch des Sports und der Athleten zu politischen und oder kommerziellen Zwecken widersetzt. Und noch ein Zitat, jede Form der Diskriminierung eines Landes oder einer Person aus politischen oder sonstigen Gründen ist mit der Zugehörigkeit zur olympischen Bewegung unvereinbar. Das heißt, China dürfte da eigentlich gar nicht drin sein. Propagandaschlacht Olympia. Wie unpolitisch darf der Sport sein? So haben wir Kontrovers in HR2 Kultur heute überschrieben. Kontrovers ist die Sendung zum Mitreden in HR2 Kultur. Das können Sie über die Telefonnummer 069 155 6622 069 Frankfurt 155 66 22 oder wenn Sie nicht durchkommen via E-Mail kontrovers@hronline.de. Beim Mailen bitte die Telefonnummer für unseren Rückruf nicht vergessen. Vor der Sendung schon angerufen und auf den Anrufbeantworter gesprochen hat Herr Kirsch. Boykottmöglichkeiten wollen Sie offen lassen, Herr Kirsch. Habe ich das richtig so verstanden von der Regie? Guten Tag.
Das ist richtig. Ja, ich meine, dass man sich das als eine Option offen halten lassen muss. Bin allerdings im Moment der Auffassung, dass man alle Möglichkeiten nutzen muss, um den Fokus der Öffentlichkeit auf die schweren, katastrophalen Menschenrechtsverletzungen in der Volksrepublik China zu lenken. Und dazu sollte man meiner Meinung nach die Olympiade nutzen. Ist natürlich eine Illusion von bestimmten Leuten, die meinen, man könnte Olympische Spiele unpolitisch machen. Es gibt keinen unpolitischen Raum. Gerade in einer menschenrechtsverletzenden Diktatur wie in China wäre es völlig vermessen, so zu tun, als ob dies möglich wäre. Ich meine, man muss die Spiele dazu nutzen, um Transparenz zu schaffen, denn nichts fürchten die Machthaber in China mehr als Transparenz und Offenheit. Und beispielsweise durch Kampagnen wie Amnesty International sie veranstaltet, Gold für Menschenrechte, wirklich den Finger auf diese Wunde zu legen und die Menschenrechtsverletzer ans Licht der Öffentlichkeit zu zerren.
Herr Kirsch, recht herzlichen Dank. Sie wären ein guter Europaparlamentarier, weil das hat das Europaparlament auch so gesagt. Sich den Boykott offen lassen. Vielen Dank. Herr Wolf, guten Tag.
Guten Tag.
Sie sind Generalsekretär des Deutschen Sportbundes gewesen und natürlich gegen den Boykott, oder?
Ich bin gegen den Boykott, selbstverständlich. Man muss sich dann natürlich auch Optionen offen halten für die Spiele selbst, für den Zeitpunkt. Wenn also die Machthaber, die Chinesischen, in irgendeiner Weise behindert eingreifen in das olympische Geschehen, dass sie zum Beispiel Journalisten nicht die Meinungsfreiheit gestatten, die sie brauchen, dann muss das IOC tätig werden, vor Ort, bei solchen Sanktionen.
Vielen Dank, Herr Wolf. Ich sage nochmal die Nummer zum Mitreden, das ist die 069 155 66 22, 069 155 66 22, zwei Studiogäste vom Fach sozusagen. Der erste ist uns zugeschaltet aus unserem Studio in Darmstadt, dort auch Professor an der Technischen Universität, Professor Franz Bockrath, Sportpädagoge und Sporthistoriker. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir hören immer, die Olympiade und die Olympischen Spiele sollen eigentlich ferngehalten werden von der Politik, sollen politikfrei sein. Es gibt sogar ein Betätigungsverbot, also die Sportler, die Athleten selber dürfen sich nicht politisch betätigen oder äußern. Aber waren Sie nicht von Anfang an, Sie haben über Pierre de Coubertin auch geforscht, waren Sie nicht von Anfang an eigentlich eine politische Idee?
Die Olympischen Spiele sind politisch konstituiert. Also es geht darum, hier sozusagen eine Antwort zu geben auf die drängenden gesellschaftlichen und politischen Probleme der Industriegesellschaften des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Das ist die Absicht von Pierre de Coubertin gewesen und er hat es versucht, auf zweierlei Weise zu verwirklichen. Einerseits durch die Installierung der olympischen Idee und zum anderen durch die olympische Erziehung. Und das sollte praktisch wirksam werden. Also das ist, von daher kann man sagen, ist die Idee der Olympischen Spiele der Neuzeit von Coubertin her gedacht, politisch.
Also kann man sozusagen, oder tut man ihr den Olympischen Spielen Unrecht, wenn man die Politik raushalten möchte?
Das wird natürlich versucht, für die Zeit der Durchführung der Olympischen Spiele hier einen Schonraum, einen Freiraum zu schaffen, wo eben halt keine politischen Meinungsäußerungen in Form einer Demonstration toleriert werden. Das kann man machen. Insofern ist der Sport dort autonom. Das IOC kann sich diese Regeln geben und gibt sie sicher auch im Paragraph 51 der Olympischen Charta. Das ist allerdings eine künstliche Form des Heraushaltens politischer Zusammenhänge, wie man heute sieht.
Wie man sieht an der Vogel-Strauß-Politik.
Richtig.
Dem Desaster, das Sie da angerichtet haben.
Ganz genau.
Der zweite Studiogast sitzt mir gegenüber, Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Tischtennisbundes, mithin Chef einer Sportart, die in China ganz, ganz, ganz wichtig ist. Sie wollen unbedingt dahin fahren, oder?
Ja, guten Tag. Ja, für uns ist China sehr wichtig. Wir können uns in China sehr gut präsentieren, weil unser Sport ist dort in China eine der Sportarten, die am meisten angesehen ist. Vielleicht nicht die Nummer eins, aber wir gehören zu den 5 angesehensten Sportarten. Das ist vielleicht ein bisschen eine andere Situation wie bei anderen Olympischen Spielen. Für uns sind die Olympischen Spiele sehr wichtig und wir wollen natürlich auch unbedingt dahin.
Und
natürlich,
Ihre Tischtennisspieler Timo Boll, das sind auch Helden dort, oder?
Ja, Helden ist vielleicht ein Begriff, der nicht passt, aber sie sind sehr bekannt dort. Jeder kennt sie auf der Straße. Man kann das sehen, wenn man in China ist. Und die Spieler sind dort sehr bekannt und gehen auch aufs Publikum zu. Das Publikum kennt sie und liebt sie auch. Ja, wir wollen nach China, nicht koste es, was es wolle. Aber ich denke, zurzeit ist es so, dass wir dorthin gehen wollen. Und wir haben auch empfohlen, dass kein Boykott der Spiele stattfindet.
Wenn Sie sich anschauen, was jetzt passiert, war das eine Fehlentscheidung des IOC, also des Olympischen Komitees, nach China zu gehen?
Also ich glaube, es war keine Fehlentscheidung. Ich denke, es war eine schon im Ansatz politische Entscheidungen. Und ich glaube, ein Grund oder vielleicht der Hauptgrund war auch neben den wirtschaftlichen Dingen, dass man wollte, dass sich China mehr und mehr der westlichen Welt öffnet und natürlich auch auf die Menschenrechte einwirkt, sodass man zukünftig eine bessere Welt dort in China hat. Inwieweit das gelungen ist, darüber kann man sicher streiten. Ich denke, es ist nicht so gelungen, wie man sich das bei der Vergabe gedacht hat, aber immerhin der Fokus der Welt ist jetzt auch durch die konkreten Ereignisse in Tibet natürlich auf China gelenkt und man wird sehen, was weiter in China vor sich geht.
Herr Professor Bockrath, kann es sein, dass das Olympische Komitee mit seiner China-Entscheidung, ohne es zu wollen, etwas gut gemacht hat?
Inwiefern gut? Was meinen Sie?
Ja, indem jetzt plötzlich tatsächlich die chinesische Menschenrechtspolitik im Fokus der Weltöffentlichkeit steht und die sich eigentlich nicht mehr wegducken können.
Ja, das ist ein Nebenprodukt, vielleicht ein erfreuliches Nebenprodukt, dass Fragen, die Tibet beispielsweise momentan so stark betreffen, überhaupt in den Fokus der Öffentlichkeit kommen. Die kommen ja immer mal wieder in den Fokus, aber sind nicht sozusagen Thema der ersten Seiten in den Zeitungen. Aber die Entscheidung für China war sicherlich nicht geknüpft an die Menschenrechtsfrage, sondern es gibt Aussagen von Jacques Rogge, also dem IOC-Präsidenten, der eindeutig gesagt hat, mit der Vergabe der Olympischen Spiele an China erreichen wir 1/5 der Menschen direkt vor Ort. Das ist ein wichtiger Grund. Der zweite Grund ist natürlich, dass man sich davon verspricht, wirtschaftliche Öffnungen des Landes, die es ja bereits gibt, aber die dadurch neu angeregt werden können.
Also politisch ist es schon gewesen, die Entscheidung, aber nicht in dem Sinne, dass Menschenrechte eine Rolle gespielt haben.
Nein, das ist jetzt ein Thema, was sehr aktuell ist, hat aber, glaube ich, bei der Vergabe nur eine marginale Rolle gespielt.
Also wird das IOC tatsächlich von einem Thema eingeholt, das es nicht auf dem Zettel hatte?
Ja, so könnte man das sagen. Zumal jetzt das, was auf dem Zettel steht, natürlich sich gerade direkt wieder gegen das IOC selber zurückwendet. Also die Schwierigkeiten, die es momentan gibt zwischen der chinesischen politischen Führung und dem IOC, sind sicherlich nicht das, was man sich seitens des IOC gewünscht hat.
Zwei Hörer in der Leitung. Der erste, Herr Friedbroß. Guten Tag. Herr Friedbroß?
Ja.
Ja, wir hören Ihnen zu.
Ich grüße Sie.
Sprechen Sie.
Ja, also es ist ein gewisser Druck über die olympische Bewegung ausgeübt worden. Und ich finde das auch sehr berechtigt, dass man die auffordert, alles Mögliche zu tun, um die Menschenrechtslage in Tibet zu verbessern. Allerdings, wenn wir das von der olympischen Bewegung fordern, dann müsste die Wirtschaft mindestens das Zweifache leisten und die Politik das Dreifache.
Mhm. Die Wirtschaft leistet gar nichts, sie hält zurzeit die Klappe, weil die Sponsoren Angst haben, dass wir das in dem Rest der Welt, nicht in China, aber im Rest der Welt, das ganz schlecht kommt, wenn sie als Sponsoren sich zu sehr outen, sozusagen. Also große Sponsoren aus Deutschland, Volkswagen und Adidas zum Beispiel.
Ich meine jetzt nicht nur die Sponsoren, ich meine die ganzen Wirtschaftsbeziehungen, die dazu beitragen, China stark zu machen. Mhm. Das müsste an Bedingungen geknüpft werden. Genauso wie jetzt die Leute versuchen, die Teilnahme an den Olympischen Spielen an Bedingungen zu knüpfen.
Mhm. Also
genauso müsste man die Wirtschaft in die Pflicht nehmen und auch die Politik.
Herr Friedbruß, vielen Dank. Frau Klaus.
Hallo?
Hallo, guten Tag, Frau Klaus.
Ja, also mein Vorredner hat eigentlich schon genau den gleichen Gedanken gehabt, den ich ausdrücken wollte. Ich wollte sagen, also ich finde diese ganzes Aufbegehren und Revoltieren jetzt innerhalb der Olympischen Spiele gegen diese Menschenrechtsverletzungen von China, finde ich im Grunde sehr verlogen, sehr scheinheilig. Denn bis jetzt die ganzen wirtschaftlichen Verhandlungen, Beziehungen und die Leistungen, die man sich eben erwartet, indem man eben mit China Handel treibt, da hat kein Mensch irgendwann mal erwähnt, aber in China werden die Menschenrechte mit Füßen getreten. Jetzt auf einmal will man es über den Sport machen. Also da sollen sich im Grunde alle Länder, die mit China wirtschaftliche Beziehungen Handel treiben, wirklich mal selber die Nase tupfen und sagen, naja, also wir haben das ganze Regime doch bisher auch gewusst, wie es dort zugeht. Aber solange wir, wenn wir Geld verdienen können, dann sind uns die Chinesen gut genug, egal wie sie praktisch mit der Menschenwürde umgehen.
Frau Klaus.
Also ich halte jetzt plötzlich es über den Sport zu machen. Mhm. Ja, es wäre eine Möglichkeit. Und da sollte man eigentlich auch den Sportlern das Recht dazu geben. Denn das wären die einzigen, die sich dann vielleicht hinstellen könnten den Mund aufmachen. Aber die Wirtschaft, die will nur sehen, wie sie verdient und wie wir alle irgendwie da mitverdienen können. Und da traut sich keiner, den Mund aufzumachen. Und da frage ich mich, da wird sich aufgeregt über das Fehlverhalten im Dritten Reich und in anderen Diktaturen. Und hier machen wir das genauso selbe.
Frau Klaus, recht herzlichen Dank. Das war also ein deutlicher Appell, dass die anderen vielleicht auch mal ihre Hausaufgaben machen sollten, also die Wirtschaft und die Politik. Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Tischtennisverbandes, wird der Sport hier gerade vorgeführt? Und fühlen Sie sich auch in so einem verlogenen? Heute stand das auch von einem ehemaligen Sportfunktionär in der Rundschau, da war dann auch noch Ihre Sportart im Titel, weil Ping-Pong hieß es da im Titel. Also die Hin und Her, die Wackelpolitik, die da dahinter steht.
Ja, Zustimmung für Frau Klaus. Ich denke, der Sport kann nicht das leisten, was Wirtschaft und Politik nicht leisten während der ganzen Jahr. Politik und Wirtschaft gehen genau ihren Geschäften weiter nach, as usual sozusagen. Und der Sport wird wieder mal oder soll von verschiedenen Leuten dazu benutzt werden, jetzt an vorderster Front zu kämpfen. Aufgabe des Sports ist sicherlich nicht unpolitisch zu sein, aber in gewisser Weise neutral zu sein. Wir haben dort sportlich die Leistungen zu bringen. Wir haben natürlich auch darauf hinzuweisen, was in China passiert, was die Menschenrechte anbetrifft. Und ich muss auch ganz deutlich sagen, wir sind dort auch nicht unpolitisch. Wir können unsere Meinung dort sagen, wir sollen die auch sagen. Die Olympische Charta hat lediglich den Sinn, dass während den Wettkämpfen, so heißt es in der Charta, Demonstrationen und Propaganda verboten sein sollen. Das heißt aber nicht, dass die Athleten und auch die Funktionäre, die dort vor Ort sind, ihre Meinung äußern können. Also nochmal Zustimmung für die beiden Hörer, die ja gesagt haben, im Grunde genommen, der Sport kann nicht das leisten, was Wirtschaft und Politik nicht geschafft
Richtig.
Haben.
Übrigens, die Nummer zum Mitdiskutieren, ich sage sie nochmal, ist die 069-155-66-22. Professor Franz Bockrath, Sporthistoriker. Sie haben vorhin gesagt, die Olympischen Spiele sind immer schon politisch gedacht worden. Die ganze olympische Bewegung ist politisch gedacht gewesen. Wenn man sich jetzt selber da hinein manövriert hat und so getan hat, als sei es nicht politisch gewesen und diese Vogel-Strauß-Politik gemacht hat, müsste man jetzt vom IOC, müsste das IOC jetzt nach vorne gehen, müsste sagen, ja, wir müssen auch politisch argumentieren, wir wollen politisch reden?
Nun, zum Teil ist das ja gemacht worden. Also Jacques Rogge hat ja...
Am Mittwoch hat er ein bisschen einen Schritt nach vorne gemacht und Freitag wieder zurück.
Richtig, nicht? Jetzt zunächst einmal hat er gesagt, dass es keine weitere Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas mehr geben soll. Das war die letzte Aussage. Und zuvor hat dann die moralische Verantwortung Chinas gegenüber den Menschenrechten appelliert. Also das war die Position. Jetzt hat er wieder ein bisschen zurückgerudert. Interessant ist vielleicht jetzt bei der ganzen Diskussion, die man sieht, also die Vereinnahmung des Sports durch die Politik, daran erkennt man den politischen Charakter eigentlich der Olympischen Spiele sehr schön. Und natürlich kann man jetzt sagen, der Sport wird instrumentalisiert, aber ich würde jetzt weniger moralisch argumentieren, als vielmehr mit Blick auf die unterschiedlichen Interessen, die von den unterschiedlichen Gruppen, die sich momentan zu Wort melden, an die Olympischen Spiele herangetragen werden. Also da ist beispielsweise zunächst einmal die Politik, die im Sinne dieses klassischen Loose Talks Forderungen stellen kann, ohne eigene Verantwortung übernehmen zu müssen. Also hier müssen keine kollektiv bindenden Entscheidungen getroffen werden, sondern man kann sich zu Wort melden, ohne dass daraus weitreichendere Konsequenzen erfolgen müssen. Die Sportler, die natürlich interessiert sind am sportlichen Erfolg, ebenso wie die Funktionäre, natürlich auch vor dem Hintergrund, dass damit staatliche Fördermittel garantiert sind und auch vielleicht ein gewisses gesellschaftliches Ansehen. Die Sponsoren, die natürlich daran interessiert sind, Aufmerksamkeit zu erringen. Allerdings muss man dazu sagen, die Aufmerksamkeit dreht sich momentan. Es scheint so zu sein, dass hier ein schlechteres Image in den Vordergrund rückt. Aber prinzipiell überwiegt dort das Interesse an schwarzen Zahlen. Sodass auch beispielsweise die Interessen der Wirtschaft jetzt aus meiner Sicht nicht erstmal zu kritisieren sind, sondern das sind ganz natürliche Interessen, die hier formuliert werden. Was man allerdings beachten muss, ist, dass diese Interessen zum Teil konträr sind, auch wenn sie sich jetzt in dieser Frage so stark auf eine ganz bestimmte Position festzulegen scheinen. Übrigens ganz nebenbei noch gesagt, natürlich haben die Medien auch ein Interesse an diesem Thema, denn Nachrichten über die Olympischen Spiele sind eben Nachrichten und nicht Nachrichten. Das heißt mit anderen Worten, sie werden gehört, sie stehen im Fokus der Öffentlichkeit und werden kommuniziert. Genau das versuchen ja Medien auch zu tun. Mhm. Also es gibt ganz unterschiedliche Interessen, die sich momentan bündeln an dieser Frage.
Wir haben diesen Fackellauf, wir erleben diesen Fackellauf. In den letzten Tagen haben wir gesehen, wie er immer wieder gestört worden ist, bis dann endlich die olympische Flamme in einem Lagerhaus verschwand, in einem schwarzen Loch. Also da gibt es ja ungeheuer viele symbolische Bilder, die der olympischen Idee widersprechen. Warum hält man eigentlich an diesem Fackellauf fest?
Nun, das ist ein Symbol, nicht? Der Fackellauf ist ein Symbol.
Von den Nationalsozialisten erfunden.
Ja, von Karl Diem. Es gibt auch den Hinweis, also man weiß es nicht ganz genau. Es kann auch sein, dass es ein Staatssekretär gewesen ist, der dann diese Idee hatte. Das ist ein Symbol. Die Reinheit der Flamme, die sozusagen den Vorschein einer besseren Welt symbolisieren soll, den Zusammenhang oder die Verbindung der verschiedenen Nationen miteinander symbolisieren sollen und ähnliches mehr. Wenn man in die Geschichte der olympischen Bewegung hineinschaut, wird man feststellen, dass olympische Rituale, Zeremonien und ähnliches extrem wichtig sind. Das steht in der Olympischen Charta, finden Sie genaue Aussagen über den Ablauf des olympischen Zeremoniells. Sie finden aber nur wenige Aussagen über die Ziele des Olympismus. Und das finde ich ist schon erstmal sehr bemerkenswert, weil man daran erkennen kann, wie stark die Bedeutung von Symbolen, Ritualen und kultischen Handlungen ist.
Und diese Handlungen, dieses Ritual kann man natürlich dann auch okkupieren. Also das ist sozusagen jetzt geklaut worden. Die olympische Idee ist jetzt eine tibetische geworden.
So könnte man das vielleicht sagen. Zumindest wird das als ein öffentliches Symbol momentan von der anderen Seite in Anspruch genommen.
Ja, ich denke auch, dass der Fackellauf natürlich jetzt schon Züge angenommen hat, die ja eigentlich nicht mehr das hergeben, was es eigentlich mal sein sollte. Trotzdem bin ich dafür, dass der Fackellauf weiter stattfinden soll, denn die Fackel, die ja das Symbol sein soll, wie Sie das schon erklärt haben, Herr Bockrath, die bringt uns ja jetzt das, was wir vielleicht auch teilweise anprangern, denn China steht im Fokus und die Fackel wird durch Tibet gehen und jeder kritisiert, dass die durch Tibet geht, weil das eine Provokation für die Tibeter sein soll. Ich meine, es ist vielleicht gerade umgekehrt. Man wird sehen, wie das ausgeht in China, in Tibet. Und ich denke, es wird ganz gut sein, wenn der Fokus der Öffentlichkeit weiter darauf gelenkt wird.
Nun, das ist, glaube ich, zunächst einmal tatsächlich ein Symbol. Man muss vielleicht dazu sagen, dass diese Symbole extrem wichtig sind in Zusammenhang der Olympischen Spiele, die ja seinerzeit 1936 erstmalig als ein Gesamtkunstwerk geplant wurden. Also mit Aufmärschen, mit Fanfaren, Girlanden, Chören, Salutschüssen, Flaggen, dem Olympischen Eid, den Olympischen Ringen und eben halt auch der Olympischen Flamme. Interessant ist, dass diese Dinge eingesetzt werden, um sozusagen emotionale Kräfte als Bindemittel der Gesellschaft zu fördern. Also vorrational und nicht gerade diskursiv vermittelt, sondern eben halt auf einer ganz anderen Ebene. Hergestellt werden sollte darüber so eine Einheit des Fühlens, um damit eine Solidarität des Lebens zu erreichen. Das war die Auffassung von Pierre de Coubertin. Also wenn Sie so wollen, eine Gemeinschaft im Modus des Ästhetischen.
Und also die Nazis haben eigentlich gemacht, was Coubertin wollte.
Ich würde umgekehrt sagen, interessant ist, wenn man sozusagen den Prozess von hinten aufrollt, dass vieles von dem, was Coubertin mit Blick auf das olympische Zeremoniell vorgedacht hat, sehr passfähig gewesen ist für das, was dann von den Nazis eben halt in entsprechender Weise inszeniert werden konnte.
Und da gleichen sich jetzt plötzlich die Bilder. Also wenn man sich historisch ein bisschen fit macht, ein Kollege von uns hat das recherchiert, auch damals sind schon zum Schutz der Fackel deutsche Geheimpolizisten mitgelaufen, neben der Fackel her. Jetzt laufen chinesische Sicherheitskräfte neben der Fackel her. Auch damals hat man schon versucht, die Fackel zu klauen. Das ist auch gelungen. Das war ein Aufruf der kommunistischen Jugend aus Griechenland. Die hat einen Preis ausgesetzt. Wer die Flamme verlöscht auf dem Lauf, der kriegte das Geld. Und das ist dann gelungen in Prag. Also die Bilder gleichen sich. Es ist ein Déjà-vu. Und die Inszenierung der Olympischen Spiele in Peking wird auch so etwas sein.
Ja, wobei man, glaube ich, nicht vergessen hat, also es gibt diesen Satz, Geschichte wiederholt sich nicht und wenn, dann nur als Farce. Und ich glaube, da ist etwas dran. Die Bedingungen haben sich natürlich ein wenig geändert. Die Symbole funktionieren nach wie vor, aber sie funktionieren vielleicht in einer etwas anderen Form. Wenn Sie daran denken, dass der Fackellauf mittlerweile auch kommerziell vermarktet wird, also wenn Sie die Fackel tragen wollen, beispielsweise in Atlanta, mussten Sie dafür horrende Summen aufbringen. Das war sicherlich 1936 noch nicht so der Fall, zeigt aber, wie stark die Verflechtung beispielsweise zwischen Wirtschaft, Politik und Sport ist.
Ja, und ich meine,
Hörer, Wartner, Thomas
Vergleiche mit 36 kann man sicherlich nicht ziehen. Man kann vielleicht Vergleiche ziehen, dass die Symbole, dass es gleiche Gegebenheiten gab, aber ich denke, Vergleiche insgesamt sind in der heutigen Zeit nicht zu ziehen.
Naja, aber die Funktion, würde ich schon sagen, dass also quasi neue quasi religiöse Bindungen oder religionsähnliche Bindungen zwischen den Menschen hergestellt werden sollen über solche Symbole, das ist nach wie vor aktuell.
Na, ich denke, die wirtschaftlichen Gegebenheiten, und Sie haben das eben gesagt, Sponsoren vermarkten mittlerweile die Flamme, aber ich denke, das Symbol hat ja nichts damit zu tun, dass es vor 50 Jahren oder 36, dass die Fackel missbraucht wurde, sondern eigentlich ist das Symbol ja das, dass ich den Geist nach China bringe. Und wenn das alles in vernünftiger Weise geschieht, dann ist das ja durchaus positiv zu sehen.
Naja, Sie sagen das so, den Geist nach China bringen. Also worum es geht, bei Coubertin kann man das sehen. Man kann das 36 sehr schön sehen an den Filmen von Riefenstahl. Und man kann es heute sehen. Es geht um die Teilhabe über die Sinne und nicht über den Verstand. Und damit stößt gleichsam die olympische Bewegung in ein visuelles Vakuum, was wir in modernen Gemeinschaften oder Gesellschaften haben. Demokratien verfügen nicht über eine so aufgeladene Symbolik, sondern die Symbolik, derer man sich hier bedient, die passt sehr gut, um dieses Vakuum auszufüllen.
Zwei Hörer haben sich gemeldet. Die Nummer ist die 069-155-66-22. Herr Fieber, guten Tag.
Guten Tag.
Nur zu.
Können Sie mich hören?
Ja, bitte.
Ja, also für mich ist es kein Zweifel, dass diese ganzen Olympischen Spiele selbstverständlich neben dem Sport, wobei ich bei dem Wort neben schon stocke, vornehmlich eine wirtschaftliche Geschichte sind. Was unglaublich ist für mich, dass die deutsche Bundeskanzlerin erzählt, das mag zwar sachlich stimmen, dass sie keine politischen Gründe hat, sondern ein Kanzler geht nur zu den Olympischen Spielen, wenn sie im eigenen Land stattfinden. Das ist doch sowas von verlogen und ja, da kann ich nur Werner Fink zitieren. Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte, weil so viel Duckmäuser kalt.
Es sind ja viele Politiker, die nicht zur Eröffnungsfeier gehen, aber nicht sagen, dass sie deshalb nicht hingehen, weil sie die Eröffnungsfeier boykottieren. Also da ist Frau Merkel nicht allein.
Nein, aber es ist immerhin zum Beispiel Herr Braun sagt natürlich, ich gehe da nicht hin, aus dem und dem Grund. Ja, man kann doch, wenn man nicht mal in der Lage ist, es ist doch vollkommen klar, was in China passiert. Jahrzehntelang. Jetzt tut man so, als ob das ganz neu wäre. Und wer wirklich damit gerechnet hat, dass die Menschenrechte sich ändern werden für Olympia, das ist doch ein Naivling.
Herr Fieber, recht herzlichen Dank. Frau Ernesti, guten Tag.
Bitte?
Frau Ernesti, Sie sind dran.
Ja, ich bin da.
Ja.
Also ich habe das mit Interesse verfolgt, Ihre ganze Diskussion. Zum Eingang hatten Sie ja die Karte der Olympischen Spiele teilweise nur genannt. Ich habe schon Ihren Moderator gebeten, mir die zukommen zu lassen. Er hat aber gesagt, Ich kann das über das Internet mir raussuchen und ausdrucken lassen, was ich machen werde. Diese Diskrepanz von den Idealen, die diese Karte da angeblich als Grundlage sieht, zur Teilnahme an den Olympischen Spielen, ist ja total ad absurdum geführt. Diese ganzen Diskussionen über was auch immer, welche Sportart oder welcher Sportfunktionär, welcher Politiker, aber es ist eigentlich ein direkter Weg von den Idealen, der verloren gegangen ist. Ideale, die Jugend der Welt soll sich treffen, ich finde das eine ganz tolle Idee. Aber übrig bleibt als bitterer Geschmack eigentlich nur noch wie beim alten Rom, pecunia non olet.
Mhm. Geld stinkt das, nicht.
Bitte?
Geld stinkt nicht.
So ist es. Und das schimmert immer wieder durch, sind 100.000 Rechtfertigungen erfunden, die diese Ideale und diese Karte, warum hat man die überhaupt, wenn man sich nicht danach richtet?
Frau Ernesti, recht herzlichen Dank.
Bitte?
Antwort von Thomas Weikert.
Ja, also die Charta, das ist, denke ich, nicht so, wie Sie das eben gesehen haben, Frau Ernesti. Die Charta, jede Sportart hat Regeln, so hat auch die Olympische Charta und die Olympische Bewegung Regeln. Und ja, zunächst einmal gilt es, die einzuhalten. Der Sport ist nicht das Nebenprodukt. Und ich denke, es ist in allen Sportarten der heutigen Zeit eben so, dass von der Wirtschaft eben einiges abhängig ist. Und das ist eben auch hier so. Natürlich gibt es wirtschaftliche Gründe, nach China zu gehen, nach Sydney zu gehen, nach Athen zu gehen oder nach Atlanta zu gehen. Aber der Sport, das sehe ich ein bisschen anders, steht immer noch im Mittelpunkt. Ich will nicht sagen, das ist ein Nebenprodukt, aber gleichwertig die Wirtschaft daneben. Und ohne Wirtschaft geht kein Sport.
Ist das so tatsächlich, der Sport ist nicht ist das Hauptprodukt, das ist richtig, aber ist er nicht eigentlich ein wirtschaftliches Produkt?
Also, darf ich mich vielleicht
ganz kurz... Ja, bitte, Herr Professor Bockmann.
Was man vielleicht erkennen kann an dieser ganzen Frage, Sie haben das in den 18 Uhr Nachrichten ja nochmal genannt, wo Merkel darauf hingewiesen hat, dass die Menschenrechtsfrage eben halt sehr gut auch zusammenpasst mit guten wirtschaftlichen Beziehungen, dass das notwendigerweise zusammengehört.
Wandel durch Handel.
Genau.
Mhm.
Aber was ich eben sagte über den Loose Talk von Politikern, der zeichnet sich gerade dadurch aus, dass man den Sport sehr gut dafür benutzen kann, eben halt Forderungen zu stellen, die man sich selber dann vertreten muss.